Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute wenden wir uns dem Thema zu, warum werden Medikamente gegen Depressionen als Schmerzmittel eingesetzt? Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Nun, wie ist das mit den Medikamenten, die ursprünglich ja für die Behandlung von Depressionen eingesetzt wurden und jetzt aus der Schmerztherapie nicht mehr wegzudenken sind? Wir werden dazu uns mit einem einzigen Medikament aus dieser Gruppe beschäftigen, nämlich dem Amitriptylin. Und ich freue mich, für dieses Gespräch unsere Expertin, Frau Dr. Christina Horlemann, begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Horlemann ist Internistin und ist Schmerzspezialistin im Schmerzzentrum Ruhpolding. Liebe Christina, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Medikamente gegen Depression und Schmerz klingt zuerst etwas seltsam, aber es gibt sie. Und in den Podcasts Spannungskopfschmerz und Migräne wurde immer wieder über das Medikament Amitriptylin gesprochen. Das soll ja bei diesen Erkrankungen eingenommen werden, um gegen Kopfschmerzen vorzubeugen. Und genau mit diesem Medikament, nämlich diesem Amitriptylin, werden wir uns heute beschäftigen. Was genau ist das für ein Medikament, liebe Christina?
Also Amitriptylin gehört genauso übrigens wie Doxepin oder Trimipramin zu den sogenannten trizyklischen Antidepressiva. Und das bedeutet, es gehört natürlich zur Gruppe der Psychopharmaka. Und trizyklisch beschreibt einfach nur die chemische Struktur. Also tri heißt drei und zyklisch heißt eben drei Glieder. Das hat mit der Wirkung nichts zu tun, sondern eben mehr mit der Struktur.
Und wie wirkt es bei Schmerzen?
Um das zu verstehen, müsste ich ein kleines bisschen ausholen. Dafür ist es nämlich wichtig, dass man überhaupt das Schmerzleitungssystem in unserem Körper versteht. Es gibt da ein aufsteigendes System und ein absteigendes System. Ich glaube, dass alle das aufsteigende System ganz gut vor Augen haben. Das ist eigentlich recht leicht erklärt. Also beispielsweise, wenn du mir jetzt auf den Fuß treten würdest, dann würde die Nervenendigung in meinem Fuß das dem Rückenmark melden und dann würde die nächste Nervenendigung das im Gehirn melden und das Gehirn würde das einordnen als unangenehm und sich beschweren, hey, das tut weh. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, wenn was passiert, was einem eben wehtut. Genauso gibt es aber auch ein schmerzhemmendes System, das wir jeden Tag brauchen. Das ist jeden Tag aktiv. Ich glaube auch da, um ein Beispiel zu nennen, jeder von uns hat schon eine Situation erlebt, wo man vielleicht einen Unfall hatte oder einer im Bekanntenkreis und man nach diesem Unfall trotz einer Verletzung vielleicht noch 3 Kilometer gelaufen ist. Zum Beispiel Reiter können davon berichten oder auch nach einem Autounfall gibt es Leute, die zuerst ihre Schmerzen gar nicht wahrnehmen. Und dafür ist natürlich zu großen Teilen verantwortlich das schmerzhemmende System. Und da geht es darum, dass verschiedene Botenstoffe diese Schmerzen, die Schmerzwahrnehmung hemmen. Die Botenstoffe sind vor allen Dingen Serotonin und Noradrenalin. Das sind die, die da gemeint sind. Und bei einer chronischen Schmerzerkrankung können eben diese Botenstoffe zu wenig vorhanden sein. Zum Beispiel, weil sie zu wenig gebildet werden oder weil auch durch eine Schlafarchitekturstörung ein Mangel entstehen kann. Und Antidepressiva gleichen eben diesen Mangel aus, sodass dann das schmerzhemmende System wieder richtig funktionieren kann.
Jetzt berichten ja viele Patienten, wenn sie dieses Amitriptylin als Tropfen nehmen, dass sie eine taube Zunge bekommen. Hat das auch mit der Schmerzhemmung was zu tun?
Amitriptylin wirkt da ähnlich wie ein Lokalanästhetikum und blockiert die Natriumkanäle. Das ist letztendlich nichts Gefährliches. Man sollte einfach das schnell runterschlucken, auch die Tablette nicht auf die Zunge legen und dann noch Wasser suchen, sondern einfach schnell runterschlucken.
Also ein Lokalanästhetikum, das heißt, es ist so ein Betäubungsmittel, wie es beim Zahnarzt verwendet wird, was man dann eben so kennt, dass dann auch der Mund taub wird, die Lippe taub werden. Also so in der Richtung scheint auch dieses spezielle Antidepressivum eine Wirkung zu haben. Ne? Ist ja eine ganz gute Sache. Wir haben also eigene Botenstoffe, die dann durch Antidepressiva wieder erhöht werden. Jetzt wird ja das Amitriptylin bei bestimmten Krankheiten oder bei bestimmten Symptomen eingesetzt. Welche sind das denn?
Also natürlich vorweg, Amitriptylin gehört ja zu den Antidepressiva und natürlich wird es auch bei einer Depression eingesetzt. Aber in der Schmerztherapie benutzen wir es vor allen Dingen bei neuropathischen Schmerzen, auch bei Spannungskopfschmerzen. Das sind die Kopfschmerzen, die wir schon in vorherigen Podcasts erwähnt hatten, die sich so anfühlen wie eine zu enge Badehaube, von oben drücken und eben chronisch und langwierig sind. Und es gibt sehr gute Belege auch, dass Amitriptylin in der Prophylaxe von Migräne gut wirksam ist.
Okay, sortieren wir mal. Also Prophylaxe von Migräne, was heißt das?
Das bedeutet, dass man die Häufigkeit von Migräneattacken damit vermindern kann und auch die Intensität der Attacken, wenn sie trotzdem dann auftreten.
Und das ist doch sicher sehr sinnvoll für die armen Patienten, die unter solchen starken Migränekopfschmerzen leiden. Und dann hast du aber noch gesprochen von einem neuropathischen Schmerz. Was versteht man denn darunter?
Das sind Schmerzen, die das Schmerzleitungssystem selbst betreffen. Oft Nervenschmerzen, oft auch nach Operationen, bei denen Nerven verletzt wurden. Es gibt aber natürlich auch Nervenschädigungen, die aufgrund von inneren Erkrankungen hervorgerufen werden. Immer dann, wenn Nerven an sich beschädigt sind.
Also immer wenn Nerven irgendwie Schmerzen verursachen, dann kann man davon sprechen, oder?
Ja.
Warum gibt man denn jetzt das Antidepressivum, obwohl keine Depression vorliegt? Und gibt es da einen Unterschied in der Dosierung Depression, Schmerz?
Es gibt einen ganz erheblichen Unterschied in der Dosierung. Bei Patienten, die wirklich depressiv sind, braucht man eine viel, viel höhere Dosierung als in der Schmerzmedizin. Ganz konkret würde ich sagen, ich habe in der Schmerzmedizin noch keinem Patienten über 75 Milligramm am Tag gegeben. Das wäre für mich schon sehr hoch. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich starte immer mit sehr geringen Mengen, weil es gibt ja auch so ein paar erwünschte oder unerwünschte Wirkungen von dem Amitriptylin. Und deswegen fange ich immer sehr niedrig an, also nicht über 10 Milligramm zu beginnen.
Ja, ich fange manchmal sogar noch drunter und meistens aber um die 10 Milligramm an. Und über 75 Milligramm, denke ich, kommt niemand in der Schmerzmedizin. Und natürlich damit in Zusammenhang steht auch der Schweregrad der Nebenwirkungen. Natürlich hat man mit erhöhter Dosierung auch mehr Nebenwirkungen.
Jetzt hast du ja schon die Nebenwirkungen erwähnt. Welche gibt es denn da? Worauf sollte man achten?
Das, was die meisten Patienten zu Anfang berichten, ist eine Mundtrockenheit. Das ist das Symptom, von dem ich wirklich am allermeisten höre. Aber man muss schon vorweg sagen, die meisten Symptome sind auch Eindosierungsphänomene. Meistens verschwinden die Symptome nach 2 bis 3 Wochen wieder. Die Mundtrockenheit führt für mich die Reihe der Nebenwirkungen an. Dann kommt auch sowas hinzu wie Schwindel. Manche Patienten berichten von Müdigkeit. Amitriptylin kann auch zu Kopfschmerzen führen. Das ist eher selten. Zu Harnverhalt. Es gibt natürlich auch bestimmte Vorerkrankungen, bei denen man Amitriptylin gar nicht einnehmen sollte. Das ist zum Beispiel das Engwinkelglaukom oder eine Prostatavergrößerung.
Okay, du hast ja gesagt, bleib mir noch mal dabei. Du hast ja gesagt, Harnverhalt. Also das heißt, man kann nicht mehr zur Toilette gehen, also der Urin fließt dann einfach nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Und das ist natürlich bei Patienten mit einer Prostatavergrößerung häufiger ein Problem und deswegen sollte man da vorsichtig sein. Jetzt hast du aber noch etwas genannt, ein Engwinkelglaukom. Was ist das denn?
Das ist eine Erkrankung an den Augen, die allerdings auch der Arzt, der das Amitriptylin dann verschreibt, ganz sicherlich kennt. Da sollte man sich auf den Arzt verlassen, der einem dieses Medikament empfiehlt.
Aber vielleicht auch ganz wichtig, man sollte dem Arzt, wenn man eine Erkrankung, eine Augenerkrankung hat, diese auch mitteilen. Ja, viele denken ja vielleicht auch, naja, Auge, das ist sowas Besonderes und da nehme ich meine Tropfen, dann kann nichts passieren. Ne? Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja, auch Herzerkrankungen sind da wichtig mitzuteilen. Insbesondere Herzrhythmusstörungen, aber natürlich auch ein kürzlich zurückliegender Herzinfarkt sind gute Gründe, Amitriptylin nicht zu verordnen. Und bestimmte Medikamentenkombinationen, also eben auch Antiarrhythmika, also Medikamente, die den Herzrhythmus regeln, die sollten nicht zusammen mit Amitriptylin eingenommen werden. Und das muss man natürlich dem Arzt mitteilen, welche Medikamente man nimmt.
Gibt es noch andere Medikamente, die man vielleicht nicht dazu nehmen sollte oder wo ein bisschen Vorsicht geboten ist?
Ja, es gibt andere Antidepressiva, die auf keinen Fall zusammen mit Amitriptylin genommen werden. Auch MCP, ein Mittel gegen Übelkeit, sollte nicht zusammen mit Amitriptylin eingenommen werden. Bestimmte Antibiotika, Malariamittel können auch ein Grund sein, Amitriptylin nicht zu nehmen.
Jetzt hast du gesagt, das hat so Auswirkungen eventuell aufs Herz und bei Rhythmusstörungen und so. Würde es sich denn anbieten, dass man vor Beginn der Therapie ein EKG machen lässt?
Ja, man macht vor Beginn der Therapie auf jeden Fall ein EKG und lässt das auch kontrollieren im Verlauf beim Hausarzt oder beim Schmerztherapeuten, je nachdem, was verschreibt, weil dann bestimmte Erregungsübertragungszeiten kontrolliert werden müssen.
Also das sind Zeiten, die das EKG berechnet und die aber erstmal nicht gefährlich sind. Ja, und man muss auch nichts auf dem EKG sehen, aber der Arzt weiß dann, wenn er eben diese berechnete Zeiten sieht, ob und welche Rhythmusstörung da mit Amitriptylin eventuell auftreten können. Würdest du mir da zustimmen?
Absolut.
Wie ist es denn jetzt dann gerade bei älteren Menschen? Gibt es da Hinweise, dass die das dann nicht nehmen sollen? Wenn du hast ja gesagt, bei Herzinfarkten und da gehören ja natürlich auch die ganzen Herzkranzgefäßerkrankungen dazu. Wie sieht das da aus?
Also bei älteren Patienten muss man natürlich besonders aufpassen auf die Medikamente, die sowieso zusätzlich schon in der Vormedikation stehen. Da ist es ganz wichtig zu überprüfen, welche Vorerkrankungen bestehen, welche Medikamente notwendigerweise eingenommen werden müssen. Und oft kommt man dann zu dem Schluss, dass bei Patienten mit vielen Vorerkrankungen Amitriptylin keine gute Wahl ist, sondern sich der Arzt vielleicht eher für ein anderes Präparat entscheidet.
Wie lange darf man es denn insgesamt nehmen? Gibt es da zeitliche Begrenzungen?
Grundsätzlich gibt es keine zeitliche Begrenzung. Es kann natürlich sein, dass man Amitriptylin auch über mehrere Jahre einnehmen muss. Man sollte aber immer gemeinsam mit seinem behandelnden Arzt oder Ärztin die Indikation, also den Grund der Einnahme, überprüfen. Und was da auch wichtig ist, wenn man beginnt, Amitriptylin einzunehmen, darf man nicht ungeduldig sein. Die Wirkung tritt nach 2 bis 4 Wochen auf. Ich sage immer, ich würde 4 Wochen abwarten, um überhaupt die Wirkung erstmals zu beurteilen.
Und wir sprechen da die 4 Wochen, wenn wir die richtige Dosis erreicht haben, ne? Nicht in
absolut
der Anfangsdosis.
Ja.
Ja. Wie ist es denn? Du hast ja gesagt, manche berichten davon, dass sie müde werden. Wann sollte man das denn einnehmen? Gibt es da so Tageszeiten, die empfohlen werden?
Ganz wichtig ist, dass man das nicht zu spät vor dem Zubettgehen einnimmt, weil Amitriptylin sehr lange braucht, bis es wirklich wirkt. Das ist natürlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, kann aber zwischen 1 und sogar 5 Stunden sein. Deshalb wird empfohlen, Amitriptylin gegen 18 oder 19 Uhr einzunehmen und auf keinen Fall so wie viele andere Medikamente erst kurz vor dem Zubettgehen.
Und wie ist es dann mit dem Autofahren?
Grundsätzlich kann man Autofahren, wenn man Amitriptylin nimmt. Man sollte natürlich in der Eindosierungsphase für ungefähr 7 bis 8 Tage mit dem Autofahren vorsichtig sein, beziehungsweise kein Auto fahren. Aber wenn man dann eine stabile Dosierung erreicht hat und keine Nebenwirkungen mehr hat, dann kann man ganz normal Auto fahren. Natürlich ist da auch das Stichwort kritische Selbstüberprüfung. Wenn ich natürlich jetzt total Schwindel habe oder mich total müde fühle, dann darf ich natürlich nicht in ein Auto steigen.
Ja, da sollte man das lieber lassen. Aber ich denke mir immer, wenn man einen Magen-Darm-Infekt zum Beispiel hat und es einem nicht gut geht, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt ins Auto steigen. Ja,
ja klar.
Also, nicht nur Absolut. Bei Nebenwirkungen von Medikamenten.
Ja.
Wie ist es denn jetzt, wenn man so eine Tablette vergessen hat oder wenn man zu viel genommen hat? Kann ja auch mal passieren. Was sollte man da beachten?
Also wenn man jetzt eine Dosierung hat, die in der Schmerzmedizin üblich ist, zum Beispiel, ich sag mal 10 Milligramm oder 25 Milligramm und man nimmt aus Versehen eine zweite Tablette, dann passiert nicht viel, außer dass man vielleicht müde ist oder einem schwindelig wird. Man sollte natürlich nicht ins Auto steigen, aber das ist nicht gefährlich. Natürlich, wenn man hohe Dosierungen hat, zum Beispiel 100 Milligramm und nimmt davon eine zweite Tablette, dann kann es natürlich gefährlich werden. Es kann auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, die durchaus gefährlich sind. Man sollte, wenn man eine so hohe Dosierung aus irgendwelchen Gründen genommen hat, sich absolut sofort in der Notaufnahme vorstellen, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt Symptome hat. Die Symptome können auch erst nach 4 Stunden oder bis zu 24 Stunden erst auftreten. Das spielt keine Rolle. Wenn man eine so hohe Dosierung genommen hat, sollte man in die Notaufnahme.
Auch wichtig, ne? Und dass die Schmerzpatienten ja meistens eben diese niedrigeren Dosierungen haben und da ist es natürlich bei weitem nicht so gefährlich. Ja, ich glaube, das war ganz umfassend, was du uns da jetzt wieder gesagt hast zu Amitriptylin. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Wir haben also das Amitriptylin, eins der bekanntesten Medikamente, die als Antidepressivum bei Schmerzen eingesetzt werden. Das gehört zusammen mit 2 anderen Medikamenten, dem Dozepin und dem Trimipramin, zu den trizyklischen Antidepressiva. Die heißen so, weil sie von ihrer Struktur, also wenn man sich das so anguckt, die immer diese schönen Bilder, diese chemische Struktur, wie das aussieht, dann haben die eben diesen Dreizack und deswegen heißen die so. Bei Schmerzen wirken die dahingehend, dass sie bestimmte Botenstoffe, die wir eben für die Schmerzlinderung brauchen, für die sogenannte Schmerzhemmung, dass sie diese Botenstoffe wieder vermehrt zur Verfügung stellen. Das machen fast alle Antidepressiva und zudem wirken die dann eben noch ähnlich wie ein Medikament, ein Betäubungsmittel, wie es zum Beispiel der Zahnarzt verwendet. Deswegen kommt es auch zu diesem Taubheitsgefühl auf der Zunge, wenn man diese Tablette oder auch, gibt es auch als Tropfen, wenn man diese Tropfen nimmt. Ja, und wann werden sie eingesetzt? Natürlich, wie sie ursprünglich gedacht sind, bei Depressionen. Aber ich muss sagen, da sieht man es mittlerweile sehr viel seltener. Da gibt es mittlerweile auch sehr viel neuere und auch bessere Medikamente. Aber für die Schmerzmedizin sind sie eigentlich unverzichtbar. Nicht alle Antidepressiva wirken auch bei Schmerzen. Aber diese Trizyklika, wie das Amitriptylin auf jeden Fall. Und da hast du gesagt, die wirken bei Nervenschmerzen, die wirken beim Spannungskopfschmerz und bei der Migräne auch zur Vorbeugung, also dass gar nicht so viele Schmerzattacken auftreten oder wenn sie auftreten, diese auch nicht so stark sind. Der Unterschied, wenn man dieses Amitriptylin für Depressionen gibt oder für Schmerzen, liegt in der Dosierung. Die Dosierung für die Schmerzen liegt meistens bei 10 bis 25 Milligramm, auf keinen Fall höher als 75 Milligramm. Bei den Depressionen beginnt es da eigentlich erst. Und bei Schmerzen ist es auch so, wenn man bei bis zu 25 Milligramm ist und nimmt mal versehentlich eine Tablette mehr, dann wird es außer Müdigkeit und Schwindel und dass man vielleicht dann besser das Auto stehen lässt, wenig Nebenwirkungen haben. Aber wenn man es für eine Depression bekommt, hat mehr als 100 Milligramm, dann sollte man dringend in die Notaufnahme, weil dann können Rhythmusstörungen am Herz auftreten. Und auch das ist genau das, wann man Amitriptylin besser nicht einnimmt, wenn nämlich Rhythmusstörungen bestehen. Also, bevor man mit Amitriptylin beginnt, ist es sicherer, wenn man erstmal ein EKG macht. Da kann man dann schon mal feststellen, ob irgendwelche Rhythmusstörungen vorhanden sind, die das eventuell dann verhindern, diese Einnahme. Es gibt aber ein paar andere Erkrankungen, sind vor allem die Männer jetzt mal betroffen, die eine vergrößerte Prostata haben. Die können mit dem Amitriptylin Probleme beim Wasserlassen bekommen. Ja, ich würde mal sagen, das war ausführlich, das war spannend und ich denke nach wie vor, dass wir einzelne Medikamente vielleicht weiter besprechen werden. Das baut, denke ich, schon Hürden ab und Ängste, gerade auch vor diesem Medikament, gerade auch vor einem Antidepressivum. Liebe Christina, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Das war der Podcast Antidepressiva als Schmerzmittel. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.